Vielen Dank für die Einladung, dass ich zu euch kommen darf. Und ich habe darüber nachgedacht, das fiel mir heute ein, manche Brüder waren aus unserer Gemeinde schon hier dieses Jahr. Also die eine Singgruppe, vielleicht erinnert ihr euch noch, da gab es eine Männer-Singgruppe, ich glaube im Mai irgendwann, die kam aus unserer Gemeinde und auch der Cornelius Enz, der auch dieses Jahr zweimal hier war, zur Predigt. Ja, ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir total auf dem Herzen liegt. Und zwar heißt das Thema Wohlstand. Wohlstand, Segensbringer oder Glaubenskiller? Was ist der Wohlstand für uns? Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit Geld um? Und wie gehen wir mit wachsendem Wohlstand um? Ich habe nämlich seit kurzem, stelle ich immer fest, unsere Leute aus meiner Gemeinde, aus Hepen, sie sind ständig weg. Ja? Ständig, wenn ich zum Beispiel jemanden frage und sage, kannst du in einem Monat predigen? Und er sagt mir, ich kann leider nicht, ich bin im Urlaub. Okay, kannst du in einem Monat und zwei Wochen predigen? Da haben wir einen Kurzurlaub mit unserer Familie. Okay, in zwei Monaten. Oh, das geht auch nicht. Ich bin dort auf einer Städtereise. Okay. Wie sieht's dann und dann aus? Nee, da geht's auch nicht. Da bin ich auf einer Geschäftsreise. Und das geht dann auch übers Wochenende. Und so merke ich, dass die Leute aus meiner Gemeinde, also nicht alle, aber einige, siebenmal im Jahr Urlaub machen. Also oft auch nur das Wochenende. Und das ist erstmal sehr gut. Sehr schön. Nicht gut für mich als Pastor, der die Leute so gerne einplanen möchte. Aber die Frage vielleicht an uns, ist das gut oder ist es schlecht, Wohlstand zu haben? Was hat das für eine Auswirkung auf uns, auf unser Glaubensleben? Vielleicht nicht nur auf den Gottesdienstbesuch. Was hat das für eine Auswirkung? Erstmal schauen wir uns die positiven Seiten an. Ja, Wohlstand ist ein Segen. Wir schauen uns gleich einen Text dazu an, aber erstmal vielleicht die Frage an alle hier. Woran merkst du oder wir, dass wir im Wohlstand leben? Einfach, wer möchte Tipp geben? Also es sind mehrere Antworten. Woran merken wir, dass wir im Wohlstand leben?
Siebenmal im Jahr Urlaub.
Ja, man kann nicht... Bitte, Überfluss, ja, in welchen Bereichen?
Alles.
Alles, okay, ja. Eigenheim, genau, sich ein Haus leisten können oder eine Wohnung, genau. Ja, genau, wenn wir so, wie heißt es, First World Problems, sagt man dazu, ne? Dass man über Dinge meckert, die andere gar nicht haben. Ja. Ach, mein Auto. Muss wieder in die Werkstatt, oh nein. Ne? So. Ich meckere zum Beispiel, dass ich Reifen wechseln muss an zwei Autos, weil ich zwei Autos besitze. Ja? Ach, das ist ja so eine Arbeit. Ja, noch? Was noch?
Zufriedenheit.
Mhm. Ich fand das so interessant. Also, hier sind Jugendliche. Wir erlauben uns als Gesellschaft, dass Jugendliche bis zu 13 Jahre zur Schule gehen. Ja? Also wir haben das Geld dafür, dass Jugendliche zur Schule gehen können, 13 Jahre lang. Und dann hört es ja nicht auf. Manche studieren dann noch. Und manche sind 30, immer noch nicht fertig irgendwie. Und irgendwie leben sie immer noch und kriegen Essen und so. Also wir, und das ist gut, ich finde das gut, weil es ist auch notwendig, in Deutschland eine gute Ausbildung zu haben. Aber wir merken einfach, wir haben das Geld dazu, dass wir, unsere Kinder müssen nicht arbeiten, und dürfen lernen. Das ist ein Vorrecht. Ja, oder noch eine Sache, wenn man zu Weihnachten Geschenke bekommt und es ist nicht nur Socken und ein Apfel, ja, dann merkst du, du hast ein bisschen mehr Geld als die Generationen vorher. Wir leben in einem noch nie dagewesenen Wohlstand. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Wir haben in der Nähe von unserem Gemeindehaus, haben wir in beide Richtungen ungefähr 5 bis 7 Autominuten entfernt einen Markauf. Und der Markauf ist ja so ein Riesenladen. Der hat 50.000 Artikel, kann man dort verschiedene Artikel kaufen. Das heißt, selbst Salomo hatte nicht so eine Vielfalt an Speisen, die er täglich essen konnte, wie wir es haben. Wir können einfach nur ins Geschäft gehen und können aus Brasilien können wir Bananen und was auch immer, Kaffee aus Togo, ja. Überall kriegen wir die Sachen her und das ist der Wohlstand, in dem wir leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, hat Gott etwas gegen den Wohlstand? Und ich muss sagen, nein, wenn wir das Alte Testament anschauen, das Volk Israel, dann hat Gott Wohlstand versprochen, also an das Volk Israel. Lass uns mal zurückgehen in das Alte Testament und 5. Mose 28 lesen. 5. Mose Kapitel 28 ab Vers 2. Und es werden über dich kommen alle diese Segnungen und sie werden dich treffen, weil du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorsam gewesen bist. Also, Gott schließt einen Bund mit dem Volk Israel und sagt, Segen und Fluch, ja, wenn du gehorsam bist, werde ich dich segnen. Und worin segnet er das Volk Israel? Und zwar geht es weiter in Vers 3, gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet wirst du sein auf dem Acker. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes. Das bedeutet, dass viel weniger Kinder sterben werden als in den umliegenden Völkern, dass mehr Kinder überleben werden, aufwachsen können und gesund sind. Gesegnet wird sein der Ertrag deines Ackers und die Jungtiere deines Viehs, deiner Rinder und deiner Schafe. Das heißt, auch die Herden werden sich mehren. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Das heißt, du hast immer genug zu essen. Gott verspricht dem Volk Israel und sagt, wenn ihr gehorsam seid, segne ich euch. Ich gebe euch alles, was ihr braucht zum Leben. Ja? Und damals war es ja nicht wie bei uns, dass wir sagen können, welches Brötchen esse ich heute, sondern früher war es oft so, vielleicht hast du gar kein Brötchen, weil du keine gute Ernte hattest. Und hier verspricht Gott dem Volk Israel, dass er sie segnen wird. Und jetzt denkt mal darüber nach, das war ja noch in der Wüste praktisch, wo wird es sehr deutlich, dass es gesegnet, also dass das Volk Gottes gesegnet wurde? An welchen Königen sehen wir das? Salomo und David. Das war der Höhepunkt der Segnungen Gottes, weil diese beiden Männer Gott gedient und sich einfach ihm zur Verfügung gestellt haben. Gott hat sie gesegnet, hat einfach die Feinde aus dem Land vertrieben und so weiter und so fort. Also das war der größte Segen, den das Volk also im Bereich des Wohlstandes erlebt hat. Aber diese Episode dauerte nur sehr kurz, nur wenige Jahrzehnte. Und dann passiert das, was vielleicht oft passiert, wenn Leute im Wohlstand leben, und zwar Menschen vergessen Gott. Sie wenden sich anderen Göttern zu und beten diese Götter an. Sie verlieren Gott aus den Augen. Und auch das ist dem Volk Israel passiert unter der Herrschaft von Salomo. Und dann fängt dieser Verfall an. Und auch das, glaube ich, passiert heute mit uns Christen in Deutschland, in der westlichen Welt, in Amerika. Wir sehen, dass das Christentum, auch die Freikirchen, eher stagnieren. Vielleicht nicht russlanddeutsche Gemeinden, aber allgemein die Freikirchen, die stagnieren, sie wachsen gar nicht. Ja? Der Glaube wächst nicht in den Großkirchen, die Leute treten alle aus, wollen gar nichts mehr mit Gott zu tun haben, sondern der Platz, den jetzt Gott einnimmt, ist der Götzendienst. ist Luxus, ist Schönheit, sind Reisen, sind Abenteuer. Sie werden auf einmal zu Götzen. Und Menschen verbringen wirklich, sie können stundenlang damit verbringen, die nächste Reise zu planen, haben aber keine Zeit für Gott, für das Gebet. Wir sind stolz auf unseren Besitz und damit kann es einhergehen, dass wir das Vertrauen auf Gott abgeben. Und ich glaube, es wird deutlich an den Umgang mit Flüchtlingen. Ja? Also mir geht es jetzt gar nicht um eine politische Diskussion, sondern lass uns mal darüber nachdenken, vielleicht hast du dich auch bei diesem Gedanken erwischt, jetzt kommen Flüchtlinge, also Millionen Flüchtlinge kommen in den letzten 10 Jahren, kamen immer wieder neue Flüchtlingswellen und wahrscheinlich werden noch weitere folgen. Und in der Bevölkerung wird es unruhig. Manche heißen sie herzlich willkommen und andere sagen, die nehmen unser Geld weg. Also wir haben das uns verdient, wir sind so die Reichen, wir sind so die Deutschen, die gut arbeiten. Jetzt kommen andere Nationen und sie leben hier kostenlos. Ja? Wie kann das sein? Wie können diese Leute auf unsere Kosten leben? Und ich glaube, hier fehlt die Demut. Hier fehlt der Gedanke, hey, das ist doch gar nicht unser Verdienst. Also über 75 Jahre her, Deutschland war zerbombt. Deutschland war am Ende, hat sich verschuldigt gegenüber ganz, ganz vielen Nationen, wie den Juden, wie den Russen und so weiter. Und dass wir als Deutsche dann ein Wirtschaftswunder haben, das ist doch nicht unser Verdienst, sondern das ist Gottes Gnade. Und dass es uns, dass wir, du und ich hier sozusagen in westlichen Ländern leben, das ist doch sozusagen unser Glück und nicht unser Verdienst. Wir hätten vielleicht in Afrika geboren werden können, ja? Und was bringt es uns? Können wir nicht teilen? Haben wir nicht gelernt, dass auch eine große Katastrophe einfach den Wohlstand zerstören kann? Und deswegen geht es mir jetzt gar nicht darum, um die Flüchtlinge, auch gar nicht das Politische, sondern um unser Herz. Wie gehen wir mit unserem Reichtum um? Sehen wir unser Reichtum bedroht durch andere Menschen, dann sind wir stolz auf unser Besitz. Reichtum hat eine Gefahr. Und Apostel Paulus, der schreibt dann im Neuen Testament einen Brief an Timotheus. Und der junge Timotheus, er soll lernen, wie man ein guter Gemeindeleiter ist, wie man Gemeinden ermutigt. Und wir schlagen jetzt den 1. Timotheusbrief auf, Kapitel 6 bis 8, 6 und Kapitel 6, Vers 8. Und dort finden wir eine ganz, ganz wichtige Passage. Es geht um die Reichen. Es geht um die Reichen, also ich würde sagen, es geht um uns. Wir sind ja reich. Also fühlen wir uns jetzt angesprochen, wenn wir 1. Timotheus 6 ab Vers 8 lesen. Und da sind zwei Aspekte drin, die Apostel Paulus betont. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Das ist der erste Punkt. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, ja? Also die haben wir. Wenn wir das haben, sollen wir uns damit begnügen. Sollen wir froh sein, glücklich sein. Und für mich ist immer ein großes Vorbild sind unsere älteren Geschwister. Also ich meine jetzt Menschen so ab 80. Und ich bewundere zum Beispiel, meine Oma lebt noch, sie ist 92, bewundere, wie sie total froh ist. Wenn ich früher mal mit ihr einkaufen war, sie hatte so einen Trolley, sie hatte gar kein Auto, sie hatte so einen Trolley und dann sind wir kilometerweit gegangen und waren einkaufen. Und dann hat sie sich einfach die günstigsten Sachen einfach geholt. Und sie hat gesagt, oh, das schmeckt so gut. Oh, schöne Wurst. Und so weiter. Also das war wirklich das Günstigste, hat sie sich geholt. Und hat es gegessen und war so froh, als ob sie in so einem feinen Restaurant ist. Ja? Und das habe ich immer bewundert und bewundere es immer noch. Sie wurde nur, also sie ist nicht in ein Restaurant gegangen, nur wenn man sie gezwungen hat. Ja? Wenn die Kinder sie gezwungen hat, gesagt, Oma, du kommst jetzt mit und wir gehen jetzt in ein Restaurant, wir gehen schön essen und sie sagt, ach, das brauche ich gar nicht. Ne? Ich habe zu Hause leckere Wurst und so weiter. Und ich habe mich immer gewundert und sie bewundert, dass sie einfach einen so einfachen Lebensstil hat und total, wirklich total glücklich damit ist. Ja? Eine andere Geschichte, wir haben unseren Schwiegeropa von meiner Frau, den Opa, der ist leider schon verstorben, aber den haben wir aufgenommen, als wir nur noch, also als wir das erste Kind hatten, unsere Laura. Da hatten wir ein Haus gekauft und oben hatten wir Platz und dann ist er halt dort eingezogen. Und der Opa sagte dann, ich möchte meine Küche mitnehmen. Und ich war vorher noch nicht in seiner Wohnung. Ich sag so, okay Opa, ist denn deine Küche neu? Weil ich hatte dort schon eine Küche, die war 5 Jahre alt. Ich habe dort eine neue Küche. Und er sagt, na, meine Küche ist sehr neu, sagt er. Ne? Und dann bin ich zu ihm in seine alte Wohnung gegangen und habe mir die Küche angeschaut. Seine Küche war nicht neu. Sie war 30 Jahre alt. Was er damit meinte, ist, dass sie funktioniert. Und er sagt, so ein guter Backofen, den hast du noch nie gesehen. Und er war verrostet. Aber er funktionierte. Und was er damit meinte, ist, neu heißt, es geht noch, man sollte es nicht wegschmeißen. Und da habe ich gemerkt, diese Generation ist so dankbar, weil sie wirklich teilweise nichts hatten, gehungert haben und sie sind dankbar. Und so möchte ich auch sein. Ich möchte froh sein, dass Gott mir das alles geschenkt hat. Ich möchte froh sein über das, was ich habe. Und das ist wichtig für uns. Und wir sollten uns daran echt erinnern, im Vaterunser beten wir, unser tägliches Brot gib uns heute. Und wir bekommen es. Lass uns dankbar sein dafür. Einen zweiten Punkt spricht Timotheus an und ich lese ab Vers 9. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schändliche Begierden, welche die Menschen versinken lassen in Verderben und Verdammnis. Denn Geldgier ist eine Wurzel alles Übels. Danach hat einigen gelüstet und sie sind vom Glauben abgeirrt und machen sich selbst viele Schmerzen. Der zweite Punkt, den ich betonen möchte, ist, setz dir keine falschen Ziele. Setz dir keine falschen Ziele in Bezug auf Geld. Hier spricht Apostel Paulus darüber, über Menschen, die reich werden wollen. Sie wollen auf Biegen und Brechen reich werden. Vielleicht kennt ihr solche Leute. Das ist so das Wichtigste für sie. Und wenn du diesen Fokus hast, Hauptsache du bist reich, ja, dann lässt du alles andere beiseite und das wird dein Götze. Du schreckst nicht zurück vor Betrug, vor Steuerhinterziehung. Und manche Menschen sind bereit, für Geld alles zu tun, ihren Körper zu verkaufen, andere zu ermorden. Und sie gehen förmlich über Leichen. Manche verkaufen Drogen, obwohl sie ganz genau wissen, was das mit diesen Menschen tut. Hauptsache, ich habe die Taschen voll. Auf Teufel komm raus, reich zu werden. Und ich weiß nicht, Jugendliche, ihr kennt das vielleicht, es gibt bei YouTube so verschiedene Werbungen, die sind manchmal nervig. Und dann willst du ein Video anschauen, dann gibt es eine Werbung, da geht es darum, ich helfe dir, reich zu werden. Also solche, ihr kennt das vielleicht. Ich war früher ein armer Schlucker, jetzt verdiene ich 50.000 in einem Monat. Ja? Und ich sag dir, wie es geht, komm in meinen Kurs, komm in meine WhatsApp-Gruppe. Ja? Vielleicht kennt ihr das. Und ich finde das so interessant, gerade im Internet, das gab es früher auch, aber ein bisschen anders in anderen Bereichen. Aber gerade im Internet merken wir, da gibt es Menschen, die zeigen sich vor Sportautos oder in so einer teuren Urlaubssituation und dann sagen sie, ich bin reich geworden und jetzt folge mir. Ja? So, jetzt lasst uns mal darüber nachdenken. Also die typischen Dinge sind Trading, das heißt so Aktien- und Devisenhandel oder Kryptowährung. Also es gibt immer neue Entwicklungen, die man dann nimmt, von denen man nicht so viel weiß und man sagt, ich bin dadurch reich geworden. Ja? So, jetzt lass uns mal darüber nachdenken. Diese Menschen, ja, sie sind jetzt nicht, dass sie sagen, oh, ich bin ein Mensch der Nächstenliebe und ich möchte den Menschen im Internet beibringen, wie sie Geld verdienen. Also das ist ja oft gar nicht der Fall, ja? Sondern es gibt eine Absicht dahinter. Sie wollen dir vielleicht ein Buch verkaufen oder einen Kurs oder sie wollen, dass du für sie arbeitest, oft kostenlos, ja? Leute für sie holst, damit sie noch reicher werden. Und bei diesen Systemen ist es oft so, dass es tatsächlich Leute gibt, die reich werden, aber das sind ganz, ganz wenige. Und die meisten Menschen verlieren entweder ihr Geld oder kommen bei plus minus null raus. Aber die Gier in den Menschen, sie wecken einfach das Bedürfnis danach, schnell reich zu werden. Und übrigens, es gibt vielleicht hier nochmal ein Thema zum Thema Geld. Es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten, reich zu werden. Also die eine ist sparen, die andere ist Geld verdienen. Und wie wird man wirklich reich? Indem man oft eine Firma gründet oder Menschen führt, also ein Team leitet oder eine Abteilung oder eine ganze Firma leitet. Weil dadurch kannst du natürlich reich werden, weil andere Leute sozusagen für dich arbeiten. Weil durch deine eigene Arbeit ist es schwer, wirklich reich zu werden. Die Folge von Geldgier ist ein stetiger Abfall von Gott. Und hier wird das so deutlich beschrieben, dass Leute angefangen haben, nach Geld zu trachten und sie verlieren oft einmal auch die Familie, sie verlieren oft auch ihre Seele ein Stück weit. Und lass uns nicht nach dem Geld nachtrachten und Timotheus wird ermahnt in Vers 11, wie er leben sollte. Was ist denn die Lösung? Die Lösung ist, 1. Timotheus 6, Vers 11, aber du Mensch Gottes, fliehe das, also hau davon ab, von dieser Geldgier. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Und hier werden einige sozusagen Frucht des Geistes wird hier erwähnt. Glaube, Liebe, Geduld, Sanftmut. Ja? Das heißt, anstatt sich mit Geld zu beschäftigen und zu gucken, wie vermehre ich das, sollten wir uns mit dem Glauben beschäftigen. Und ich bin persönlich selber überzeugt, ich habe das immer wieder gesehen, auch als ich früher als Internetprogrammierer gearbeitet habe. Das heißt, Gott versorgt dich. Wenn du zuerst nach Gottes Reich trachtest, mach dir keine Sorgen. Mach dir keine Sorgen ums Geld. Ja? Bei uns in der Gemeinde, viele ehrenamtliche Prediger, sie dienen sehr viel in der Gemeinde, aber auf der Arbeit sind sie so geschätzt, machen Karriere und dienen trotzdem viel in der Gemeinde. Ich hatte es selber persönlich erlebt als Jugendleiter, da war ich ehrenamtlich für die Gemeinde unterwegs. Ich habe gemerkt, ich mache so viele Überstunden. Und dann habe ich gebetet, Gott, mach mich effizient. Und Gott hat mich effizient gemacht. Ich habe nur 8 Stunden gearbeitet dann. Ich habe eine Gehaltserhöhung nach der anderen bekommen. Die Bewertungen gingen hoch, die Arbeit wurde getan. Ich konnte als Jugendleiter voll in den Dienst reingehen. Und ich merkte einfach, Gott hat mich versorgt, weil die Priorität war nicht das Geld, nicht die Karriere, sondern Gott. Und die Karriere kam. Die kam einfach so, als Geschenk von Gott. Und deswegen sollten wir uns darauf konzentrieren, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld. Das ist die Lösung. Paulus schiebt einige Verse weiter. Wir machen einen Sprung von Vers 11 zu Vers 17. Und hier kommt jetzt die Anwendung. Hier kommen Gebote an die Reichen. Da heißt es, den Reichen in dieser Welt gebiete, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf die unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der alles reichlich darbietet, es zu genießen. Also hier sehen wir, Gott versorgt uns, wir dürfen es genießen. Es ist uns erlaubt. Es ist nicht so, dass wir immer nur das Günstigste nehmen müssen oder gar nicht in Urlaub fahren dürfen, sondern wir dürfen das genießen, was wir von Gott bekommen haben. Dass sie, und jetzt kommt es weiter, neben dem Genießen, was sollen wir noch tun? Dass sie Gutes tun, reich werden, an guten Werken. Gerne geben, zum Teilen bereit sind und sich selbst einen Schatz sammeln als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Man kann das so zusammenfassen, indem man sagt, hör auf, dein Reich zu bauen, sondern bau Gottes Reich, so wie wir das beten im Vater unser. Dein Reich komme. Ich will beteiligt sein, dass Gottes Reich gebaut wird. Ich will nicht beteiligt werden, sein, dass ich reicher werde. Das ist nicht mein Fokus. Und ich möchte sozusagen ein Bild euch kreieren. Und zwar, heute redet man ja ganz viel von Bitcoins. Das ist ja eine digitale Währung. Das heißt, es gibt kein Papiergeld, sondern es ist alles nur online. Und du kannst ja keine Bitcoins ausgezahlt bekommen als harte Währung. Und wir sollten einen anderen Blick haben, und zwar in Himmelcoins, Heavencoins. Das heißt, deine Kraft, deine Intelligenz, das, was du von Gott bekommen hast, das ist ja von Gott. Sozusagen auch dein Reichtum, auch deine Bildung. Ja? Das möchte ich Gott zur Verfügung stellen. Auch deine Fachkompetenz. Das heißt, im Reich Gottes, und das merken wir vielleicht nicht in der Gemeindearbeit, aber in der Bundesarbeit, fast alle beruflichen Dinge sind wichtig für das Reich Gottes. Ja? Ob es Internetprogrammierer sind, ob es Bauarbeiter sind, alles ist nützlich für das Reich Gottes. Ja? Und deswegen wollen wir unser alles, unsere Intelligenz, unsere Kraft, alles investieren für Gott. Ich habe euch hier zwei Brillen mitgebracht, ja, um euch das mal zu demonstrieren. Also diese eine Brille, die ich hier habe, sie trägt den Namen Irdisch. Das ist so eine Marke, Irdisch. Ja. Steht nicht wirklich drauf, aber in eurer Vorstellung vielleicht. Ne? Marke Irdisch. Und mit dieser Brille sehe ich das, was hier in diesem Raum ist. Ja? Ich kann sehen die Uhr von Bruder Jakob. Ja? Ich habe da so einen guten Blick dafür. Schöne Uhr. Ja? Ich kann die Kleider sehen. Ich kann sehen, was sie alle so wert sind. Ja? Wer so gut gekleidet ist. Damit kann ich das alles sehen. Ja? Und ich kann sehen, oh, da habt ihr eine gute Kamera und hier ist ein Fernseher und das und das. Das alles kann ich mit dieser Brille sehen. Ja? Und diese Brille ist aber, also man kann nicht mehr mit ihr sehen. Ich bin sehr konzentriert darauf, was ihr alles habt und trägt und so weiter, welchen Luxus ihr habt. Ich sehe, Euros kann man sehr gut sehen, ja? Auch durch die Hosentaschen. Und so weiter. Ja. Stellt euch das mal so vor. Ja. Mit dieser Brille laufe ich so rum. Ja. Und das Problem ist natürlich mit dieser Brille, das ist das Einzige, was ich sehe. Ja. Und das, was ich sehe, ist vergänglich. Ob es die Uhr ist, ja, die irgendwie kaputt geht, oder das Geld, das irgendwann vielleicht nicht mehr wert ist. Vielleicht gibt es irgendwann keinen Euro als Währung mehr. Deutschland hat ja ganz viele Währungsumstellungen erlebt. Ja. Ich brauche eine bessere Brille und die habe ich hiermit. Die sieht nicht nur besser aus, ja. Die sieht nicht nur fantastisch aus, sondern sie kann mehr. Also ich kann auch immer noch die Uhr sehen von Jakob und alle anderen Sachen. Aber ich kann weiter gucken, also im geistlichen Sinne. Ich kann durch diese Decke durchgucken und ich sehe den Himmel und ich sehe dort die Schätze, die Gott vorbereitet hat, die wir dort ansammeln können als Geschwister. Ich sehe, dass diese Welt hier natürlich schön ist, aber dass es besser ist im Himmel. Und mein Blick ist geschärft auf das, was nie vergeht, und zwar die Schätze im Himmel. Hier kann alles vergehen, aber mit dieser Brille, mit der geistlichen Brille, merke ich einfach, das, was hier in diesem Raum ist, das, was hier auf der Erde ist, das ist nicht alles. Und deswegen schaue ich in den Himmel und sage, dein Reich komme. Ich möchte euch einige Tipps geben, wie wir Schätze im Himmel sammeln, und die basieren auf das, was wir vorher gelesen haben. Ich glaube, wir als Christen sollten folgende drei Tipps berücksichtigen, damit unser Fokus nicht auf den Wohlstand, sondern auf Gott ist. Ich habe selber festgestellt, ich gehöre zu der Generation 1985 geboren und seit 1990 hier in Deutschland aufgewachsen. Das heißt, ich lebte immer in guten Häusern. Selbst in Kasachstan lebte ich in einer sehr schönen Wohnung. Und ich habe festgestellt, ich brauche Werke der Demut. Das tut mir gut, wenn ich Dinge tue der Demut. Und zwar als Gemeinde und Gemeindepastor bin ich ja fast nur immer der Leiter. Ja, ich leite diese Gruppe an und diese und den Gemeinderat und das und das und das. Fast immer bin ich der Leiter und fast immer, meine Frau sagt immer, du kannst sehr gut Aufgaben verteilen. Ja? Ich versuche es auch immer zu Hause und das klappt zu Hause nicht so gut. Ja? Aber, und dann merke ich einfach, es tut mir gut, wenn ich auf den Bau gehe. Wir haben so Umbauarbeiten in der Gemeinde und auf dem Bau bin ich ein Nichts, ein Niemand, weil ich auch handwerklich nicht viel kann. Also ich kann so die Basissachen und mithelfen und so weiter, aber da bin ich einfach wie einer von vielen. Ne? Und die Bauleiter sind auch sehr nette Menschen, die versuchen mich immer so zu berücksichtigen, was ich kann. Also ich habe angefangen mit Fegen. Ne? So. Genau, aber sie haben gesehen, in mir steckt noch mehr. Ich habe dann richtig Karriere gemacht. Irgendwann, am dritten Tag, haben die gesagt, du kannst helfen beim Trockenbau. Also bin ich aufgestiegen zum Trockenbauer, vom Feger zum Trockenbauer aufgestiegen. Also es war sehr, sehr gut. Und ich merke einfach, das tut mir gut. Ich bin ganz normal wie alle anderen und ich habe sogar weniger Ahnung als die und helfe einfach mit und das tut mir gut. Und falls du auch vielleicht in Führungsposition bist, es tut dir gut zu dienen. Wir haben bei uns Mitglieder in der Gemeinde, sie sind Firmenleiter, sie haben eine Firma gegründet, ich vermute, sie sind Millionäre. Die sagen das nicht, sie zeigen das auch nicht, aber sie müssten Millionäre sein, aber sie sagen, sie arbeiten in der Küche mit. Ja? Sie arbeiten als Ordner und man zwingt sie nicht. Sie sagen selber, ich möchte einfach dienen. Ja? Und das finde ich super. Das sind Werke der Demut, dass wir sagen, wir sind auch ganz normale Menschen. Und wir helfen auch beim Umzug mit, beim Bau. Und wir sind uns nicht zu schade, nur weil wir ein bisschen mehr Geld verdienen als andere. Und das finde ich, liebe Geschwister, das sollten wir immer uns beibehalten, dass wir einfach helfen, egal wer wir sind. Das Zweite ist, sei nicht verschwenderisch. Natürlich dürfen wir genießen, aber du musst nicht den teuersten Urlaub haben. Du musst auch nicht das teuerste Auto fahren. Und um damit anzugeben, dein Kleid muss auch nicht super teuer sein. Es gibt sehr schicke Mode, die günstig ist. Das heißt, sei nicht verschwenderisch für Dinge, die vergehen. Für Dinge, die an Wert verlieren. Autos haben einen sehr starken Wertverlust. Natürlich darfst du ein gutes Auto fahren, besonders wenn du weite Strecken zurücklegen musst, gar kein Problem. Aber nimm nicht immer das Teuerste und die größte Ausstattung. Drittens, sei nicht sparsam im Geben. Also wie können wir Geiz überwinden? Durch Geben. Und manche, so Russlanddeutsche, haben so eine falsche Sparmentalität. Ja? Also sind sie immer super sparsam und sparsam. So. Sie sind sehr, sehr sparsam. Aber wo wir nicht sparsam sein sollten, ist im Geben. Und die Lösung hat das Wort Gottes fest installiert durch den zehnten Teil. Ja? Schon das Volk Israel sollte den zehnten Teil an den Tempel abgeben. Und wir Christen haben es übernommen, nach diesem Vorbild des Alten Testamentes. Und im Neuen Testament gilt übrigens nicht die 10%-Regel, sondern es gibt eine neue Regel im Neuen Testament. 10% plus ist die neue Regel. Das heißt, wer sagt immer, dass es nur 10% sein müssen? Du kannst auch 11% und 12% geben. Und für mich gibt es einen Prediger, der selber erzählt hat, wie Gott ihn herausgefordert hat, auch natürlich genauso seiner Gemeinde zu geben. Also ich bin angestellter Pastor in meiner Gemeinde, ich gebe auch 10%. Ja? Und er hat angefangen und hat gesagt, Ich möchte jedes Jahr 1% drauf tun. Also 11%, 12%, 13%. Und er hat gemerkt, diesen Segen Gottes. Er hat dann irgendwann Bücher geschrieben und er wurde von jetzt auf gleich Millionär durch diese Bücher, weil die sich gut verkauft haben. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, ich möchte meiner Gemeinde das Gehalt, was sie seit irgendwie 10, 12, 20 Jahren mir gezahlt haben, hat er auf einen Schlag zurückbezahlt. Ja? Also gespendet der Gemeinde. Er kriegt weiterhin Lohn, gar keine Frage, aber er sagt einfach, das hilft mir, demütig zu bleiben, zu geben. Und ich möchte das für den Herrn das Geld geben. Das heißt, ich möchte euch nicht unter Druck setzen und sagen, ihr müsst jetzt 11% spenden, sondern das muss in eurem Herzen selbst geschehen, dass ihr sagt, ich habe eine Freiheit zu spenden, man kann vielfältig auch spenden und ich möchte euch ermutigen. Und ich bin erstaunt. Also oft ist es so, ich erlebe, dass eine falsche Kultur in manchen Gemeinden, dass dort gespendet wird, sagen wir mal, ein Geschäftsführer spendet 2000 Euro und dann wird er genannt. Ja, also unser Mitglied, Geschäftsführer XY, der hat 2000 Euro gespendet. Ja? Unsere Kultur ist das überhaupt nicht. Und ich finde unsere Kultur gut, die auf den Worten Jesu basiert, dass die eine Hand nicht weiß, was die andere tut. Das heißt, und ich denke, es ist bei euch auch so, wir spenden alle. Und ob der eine 1000 Euro spendet oder 5000, das weiß nur der Finanzminister in eurer Gemeinde, ja? Und das ist auch gut so, dass er das nur weiß. Und ich höre manchmal von unserem Finanzminister aus unserer Gemeinde, der sagt, da gibt es ein Pärchen, die verdienen gar nicht so viel. Die haben 5000 überwiesen. Die werden mit keinem Wort genannt, weil sie das für Gott tun. Sie tun das ja nicht, damit ihr Name genannt wird. Und das begeistert mich einfach von dieser Kultur. Und ich kann euch nur ermutigen, zu geben. Gott das Geld zur Verfügung zu geben. Und die Gemeinde ist oft der beste Ort dafür. Weil hier herrscht Transparenz. Hier herrscht einfach auch eine Rechenschaftspflicht den Mitgliedern gegenüber. Und das ist sehr, sehr gut. Vertraue auf Gott und nicht auf das Geld. Und ich möchte zum Abschluss euch eine Geschichte erzählen. Und dann möchte ich ein Übergabegebet mit euch beten. Also Übergabegebet macht man ja eigentlich, wenn man sich bekehrt. Aber ich glaube, wir Wohlstandschristen sollten auch ein Übergabegebet zu Gott sprechen. Folgende Geschichte. Mein Bruder heißt Willi. Er ist 1,5 Jahre älter als ich und er ist Pastor, aber auch Missionsleiter. Also Missionsleiter im Hauptjob, Pastor im Nebenjob. Und er fährt ein sehr altes Auto. Ihr kennt vielleicht diese Autos, die zu Tode repariert sind, ja? Wo der TÜV einfach sagt, ich weiß nicht, es ist durchgekommen, aber ich weiß nicht wie, ja? Und so ein Auto fuhr er, hat es wirklich zu Tode repariert. Und jetzt auf einmal, also er ist dann sehr viel unterwegs in Gemeinden und predigt, macht Reisedienste und lernt ganz verschiedene Menschen kennen. Und jetzt kriegt er einen Anruf von einem Mann, den er kennt, weil dieser Mann hatte ihn damals in die Gemeinde eingeladen, in seine Gemeinde zu predigen. Und er ruft ihn an und sagt ihm, Willi, ich möchte dir ein Auto schenken. Und mein Bruder als Missionsleiter, als Werk kriegen sie ganz vieles geschenkt. Und dann sagt er, meinst du unser Werk? Ja, nee, ich meine dich persönlich. Dann sagt er, um welches Auto handelt es sich? Weil mein Bruder erlebt das ja auch manchmal, dass man so, wenn das Auto kaum gerade noch mal fährt, dann verschenkt man das, ja, für den Herrn, ja. So, mein Auto Schrott, nee, Schrott musst du ja auch Entsorgung zahlen. Lieber schenke ich das für den Herrn, ja, so ein schlechtes Auto. Und er hatte so dachte, vielleicht ist es so ein schlechtes Auto. Und dann, nee, das war ein super Auto. Es war 5 Jahre alt. Er war der Erstbesitzer des Autos, er hat das fabrikneu bekommen, er hat das ausstatten lassen und dieses Auto hätte sich mein Bruder nie leisten können. Es ist aber sehr gut für seine Familie, weil es ein Familienvan ist. Und jetzt kriegt er dieses Auto geschenkt und jetzt kommt noch der Oberhammer. Dieses Pärchen hat das nicht nur einmal gemacht. Sie haben genügend Geld, sie können sich gute Autos leisten und sie kaufen sich neue Autos, fahren es 5 bis 6 Jahre und verschenken es an andere bedürftige Menschen. Und als vor 5 Jahren dieser Mann dieses Auto gekauft hat, neu, hat er den Markennamen abgeschraubt vom Auto und hat dem Namen das Auto einen neuen Namen gegeben. Und der Name hieß Willi. Und damals kannte er meinen Bruder noch gar nicht. Und so fuhr er mit diesem Auto Willi 5 Jahre lang, lernt mein Bruder Willi kennen, merkt einfach, dass mein Bruder wahrscheinlich Geld braucht, ja, er hat das nie öffentlich gesagt, und schenkt ihm das. Und ich glaube, das ist ein super Beispiel, wie du und ich handeln können in unserem praktischen Alltag, wie wir demütig bleiben, wie wir auf Gott immer vertrauen können, obwohl wir im Wohlstand leben. Amen. Ich lade euch ein, aufzustehen, und ich werde langsam ein Gebet vorbeten. Ihr müsst es nicht laut, sondern einfach leise für euch mitbeten, wenn ihr das möchtet. Es ist ein Übergabegebet. Lieber Vater im Himmel, dein Reich komme, Herr. Hilf mir, ein Diener vor dir zu sein. Nicht ein Diener des Geldes, sondern dein Diener. Lieber Vater, hilf mir, freigebig zu sein. Schenk mir einen Geist, der freigebig ist. Lieber Vater, ich danke dir für das alles, was du uns geschenkt hast in Deutschland. Lieber Vater, ich danke dir für das, was du mir geschenkt hast. Danke dir, dass es von dir kommt. Und ich möchte es bezeugen, es kommt nicht von mir, nicht durch mein Fleiß, meine Arbeit, sondern es ist ein Geschenk von dir. Das möchte ich anerkennen. Und ich möchte dich bitten, dass ich demütig bleibe, dass ich teile, dass ich spende und dass ich aber auch genießen kann, das, was du uns gegeben hast. Veränder unser Herz. Veränder mein Herz, veränder das Herz dieser Gemeinde hier. Möchte ich bitten, dass du uns zu Menschen machst, die dir nachfolgen, die freigebig sind, wo andere sagen, was haben sie, dass sie so viel verschenken. Dafür möchte ich dich bitten um deinen Segen. Segne diese Gemeinde, gib ihr Kraft, dem Satan zu widerstehen, gib ihr Kraft, einfach hier ein Zeugnis zu sein in diesem Ort. Amen.